der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel.
Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen.
Dafür legen wir den Stachel in die Wunde.
Mal mit Gästinnen, mal zu zweit.
Aber immer mit Herz.
Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen zu Stachel und Herz.
Endlich wieder zu zweit. Tja, der Sommer ist vorbei.
Boah, der Sommer ist so richtig knallerhart vorbei, ne?
Es war einem Tag auf den nächsten.
Boah, es war so letztes Wochenende noch und ich habe jede Sekunde Sonne eingefangen, ne? Kennst du dieses Bilderbuch von dieser Maus,
Leo Lausemaus?
Ja. Mhm. Und die sammelt in einer Folge Sonnenstrahlen für den Winter. Habe ich auch gemacht. Ist leider schon aufgebraucht jetzt diese Woche.
Okay. Ja, so schnell geht das.
So schnell geht das. Ich muss einmal kurz sagen, wir haben so eine schöne Rückmeldung gekriegt, ne?
Oh.
Das von einer Hörerin, und das fand ich so schön, das war so, irgendwie war irgendwie viel los in letzter Zeit und so, ne, mit Solingenwahlen, tralala und so, und dann schrieb sie, ja, ich höre so gerne Stachel und Herz alleine, um eure Stimmen zu hören, dann geht's mir schon gut, weil ich euren blöden Humor so liebe. Und ich schicke dir das weiter und du
danke für das Kompliment zu unseren Stimmen, aber blöder Humor?
Thea findet ja immer das Haar in der Suppe, ne, wenn man ihr ein Kompliment macht.
Ja.
Ja.
Ist ja auch. Nein, aber vielen, vielen Dank für die Rückmeldung. Und ich finde es auch mit dem, jetzt beim zweiten Nachdenken darüber, das mit dem blöden Humor finde ich auch nicht schlimm.
Voll schön.
Wenn ihr schon ein Anspruch, den wir haben, möglichst blöden Humor auch an den Tag zu legen, weil Comic Relief und so.
Genau. Und trotzdem, ne? Wir gehen ja trotzdem in die Tiefe und manchmal, um Tiefe und auch um schwere Dinge auszuhalten, ist Lachen auch eine gute Strategie. Also ohne jetzt etwas zu veralbern oder so, sondern auch um selber die Tiefe und Schmerz auch manchmal mit aushalten zu können. Mhm. So in der Richtung meine ich. Also ich meine jetzt nicht den Luke Mockridge, ne?
Also. Nein, ich hoffe, dass wir das ein bisschen anders hinkriegen.
Ich hoffe, ich denke auch. Da bin ich doch ganz zuversichtlich. Also wenn ihr das auch findet, dann posten wir auch wieder in den Shownotes den Better Place Button, denn ihr könnt diesen Podcast auch finanziell unterstützen, indem ihr auch für dieses kostenlose Bildungsformat spendet, wenn ihr spenden könnt, wenn ihr spenden mögt, dann könnt ihr das über Better Place machen. Da gibt es auch Spendennachweise, Quittungen, wie heißt das denn? Dass man das von der Steuer absetzen kann. Dingsbums.
Weiß. Mhm. Ich glaube, Spendenquittung.
Exactly, ja. Das.
Eine Nachweisquittung kriegt ihr dann.
Genau, ja. Also, Thea, wie geht's dir? Jetzt, wo es so regnet.
Ja, hör mal, ich bin ja, Wetter ist ja für mich halt Wetter, ne? Also ich versuche, mich nicht allzu sehr beeinflussen zu lassen von dem, was draußen passiert, weil ich habe eh keinen Einfluss drauf. Und dann ist es auch doof, sich selber davon so beeinflussen zu lassen. Aber, und ich mag Regen, muss ich einfach sagen, ich mag Regen.
Dir bleibt doch nichts anderes übrig, du lebst in Wuppertal.
Das stimmt.
Und bist in Hamburg geboren. Also ich das meine, stimmt. Okay, also natürlich magst du Regen.
Grauer Himmel und Regen gehört halt einfach zu meiner Biografie dazu und zu meiner Realität auch im Alltag. Aber ich mag es auch einfach so, weil ohne Regen keine Blumen. Oh. Ja, kennst du nicht den Spruch?
Ja, ja.
No rain, no flowers?
Nach jedem Regen kommt Sonnenschein, bla, bla.
Oder nur Sonne bedeutet Wüste.
Mhm. Also ich führe aber auch nichts gegen Wüste, aber ja gut. Also nein, ist schon auch gut und auch gut für unsere Umwelt, wenn es regnet und so. Ich sehe das alles schon ein, aber kann jetzt trotzdem nicht so viel Freude in meinem
Vitamin
Innern.
Vitamin D ist auch gut.
Und auch wichtig, ja. Mhm. Ja, ja. Naja, so.
Und wie so geht es dir halt denn so mit dem Wetter?
Also Wetter, ja, also mir geht's, ich hatte ja ganz schlimm Covid, ne?
Ja.
Deswegen hast du ja auch das letzte Intro alleine aufgenommen, unserer letzten Folge, was ich übrigens so, so schön fand, weil mir ging's in der Zeit, ja, also mir ging's auch gesundheitlich einfach richtig mies. Ich hatte, ich hatte schon öfter Covid, ich bin öfter geimpft und hatte schon öfter Covid. Das erste Mal war ganz schlimm, Covid zu haben und dann dritte und vierte Mal ging. So, da war ich auch im Ausland, da musste ich irgendwie so durchkommen und jetzt war es echt nochmal mit Fieber und im Bett liegen und dann, weißt du, dann war auch gerade das Wochenende mit Solingen und so und ich fand, du hast so gute, tröstende Worte gefunden zu Solingen, weil ich habe dann dadurch, dass ich nur im Bett lag und wirklich nichts machen konnte, auch viel auf Social Media rumgescrollt und es tat mir einfach so überhaupt nicht gut. Mhm. Also ich habe in diesem Fieberwahn auch ein paar Mal überlegt, ob ich einfach komplett aufhöre mit Instagram, weil es einfach so auch auf meine mentale Verfassung so geschlagen
so
hat.
So ein Detox ist auch, glaube ich, nicht so schlecht manchmal.
Ja, du hast das ja auch schon ein paar Tage gemacht.
Nicht sehr erfolgreich. Ich bin doch ziemlich süchtig. Ja.
Und ich habe halt gemerkt, dass mir das ziemlich aufs Gemüt geschlagen ist, so die ganzen Diskussionen, die sich dann rund um Asyl und Migrationspolitik und so gedreht haben. Und dann auch die Wahlergebnisse und so. Und ach, das fand ich einfach. Und da fand ich deine Worte wirklich im Intro, die fand ich so tröstlich und wohltuend. Und das fand ich total schön. Und ich habe selber halt gemerkt, dass ich da so auch kurz nach den Wahlen, am Wahltag selber, an diesem Wahlsonntag, da war es halt so, da war ich war so empfindlich. Also, und ich meine, klar, ich darf auch mal empfindlich sein und rassistische Kackenmist passiert in meinem Leben, aber es war echt so, es hat mich so richtig mental runtergedrückt. Mhm. Irgendwie war ich so das erste Mal dann sonntags gerade negativ getestet, war ich dann draußen und bei uns in der Gegend waren so Hofflohmärkte, ne? Und dann war ich da so und dann, also ja, ich wohne in einem sehr weißdominierten Teil, Stadtteil, die Nachbarschaft ist sehr weiß und ich werde da schon manchmal auch komisch angeguckt, wobei mittlerweile kennt man mich, ich feiere auf, ne? Aber dann war das so, bei so Hofflohmärkten gehst du dann ja bei Leuten
diese,
so.
Das ist diese berühmte Autorin. Die
na, so nicht. Das ist diese komische Migrantin, die hier nicht reinpasst. Und naja, dann werde ich halt schon manchmal so komisch auch angeguckt, so nicht so mit einem, kann ich Ihnen helfen, sondern nicht, dass sie was einsteckt. Und das ist mir da eben auch so passiert. Also ich merke ja, wie die Leute gucken, auch wenn sie selber wahrscheinlich vielleicht sogar abstreiten würden, dass sie so gucken. Und nein, ich bilde mir das nicht ein. Und dann wurde ich halt auch so angesprochen, sprechen Sie Deutsch? Und dann habe ich das auf Instagram auch in einer Story gepostet und alle so voll geschockt, so boah, diese eine Person. Und ich dachte mir so, ja, nee, es ist nicht nur diese eine Person. Das ist, also es passiert mir tagtäglich. Und irgendwie war ich dann am nächsten Tag, war ich beim Schuster, weil ich von unserer Tochter ihre Ballettschuhe abgeben musste, weil die mussten, also nicht so, shit, egal. So, jedenfalls Schuhe reparieren lassen fürs Kind. Das musste schnell gehen, weil ich natürlich mal wieder auf dem letzten Drücker dran war und so. Und dann komme ich da rein und dann musste ich so, sagt er, ja, kann man in 2 Stunden, können Sie die abholen, sagen Sie mir noch Ihren Namen und dann sage ich Sarah Wetscherer und dann sagt, guckt er mich so an und sagt, der ist aber nicht deutsch, der Name. Ich so, nee, der ist tschechisch. Aha, Sie sehen aber auch nicht tschechisch aus. Sag ich, ja, klar, ich bin ja auch deutsch. Dann sagt er, aber deutsch sehen Sie aber auch nicht aus. Och ja, und dann musste ich halt auch freundlich bleiben, weil ich wollte ja, dass er diese blöden Schuhe jetzt schnell repariert. Ne? Also ich wollte jetzt auch keine kurze Bildungsveranstaltung hier abliefern und so. Habe ich das irgendwie so weggelächelt. Aber ich habe halt gemerkt, diese Dinge, die passieren mir halt tagtäglich. Mhm. Und die, da habe ich so meine Überlebensmechanismen, die haben viele BPOC und oder alle irgendwie auch, wenn sie in einer weißdominierten Gesellschaft leben und so. Und das ist mir so richtig nahe gegangen. Aber interessant fand ich dann nochmal so auf Social Media dann alle so, boah, voll krass und boah, voll die Ausnahme und diese eine Person am Flohmarkt, was für eine Scheißkuh und so ungefähr, ne? Ach so, nee, das passiert mir eigentlich jeden Tag und eigentlich kann ich damit gut umgehen und ich merke halt, im Moment war so mein Gemüt so, ich bin da irgendwie ziemlich empfindlich gerade und aber erstaunlicherweise, seitdem ich wieder auf freiem Fuß bin und ein super cooles internationales Seminar hatte zum Thema Antirassismus und obwohl es regnet, lange Rede, kurzer Sinn, mir geht es erst besser. Was mir einfach nicht gut tut, ist Isolation, zu viel Social Media und scheiß Wahlergebnisse. Und da habe ich schon wieder Scheiße gesagt. Also, liebe Kinder, bitte nicht nachsprechen.
Hören Kinder diesen Podcast?
Also, mein unser Sohn, 6 Jahre alt, will das, und unsere Tochter, 8, die will das manchmal gerne hören, weil sie uns so gerne, also die hören nicht beim Inhalt zu, aber die hören das eigentlich dann auch nicht, weil ich will auch nicht, wenn ich im Auto sitze und einen Podcast, dann ja. Mama, kannst du mal Stachel und Herz anmachen? Ich kann euch auch einfach eine Geschichte erzählen. Ja, aber ich will hören, wie der und du und da und da, ja.
Ach, aber die nein, hören die unsere Stimmen gerne und unseren blöden Humor.
Die hören halt unseren Humor so gerne.
Tja, also ihr Lieben, genau, heute vielleicht nicht, weil jetzt kommen wir zum Stachel.
Yes, yo.
Der Stachel der Woche.
Einige Stachel haben wir ja vorhin schon erwähnt und mein Stachel hat auch ein bisschen mit Medien zu tun und Darstellung in den Medien. Du hast ja vorhin auch gesprochen, dass dir diese die Berichterstattung auf Instagram und so weiter zu den Wahlen und zu der Diskussion, die danach so war, die nicht gut getan hat. Und in der vergangenen Woche waren zwei Darstellung, also waren zwei Ereignisse, Fälle in den Medien, die mich sehr bewegt haben und die ich wirklich erschütternd fand. Und was mich aber auch sehr geärgert hat, war die Art und Weise, wie darüber gesprochen wurde.
Voll.
Das erste war der Femizid an die Läuferin Rebecca Cheptegei aus Uganda, Verzeihung. Und die wenige Wochen nach ihrem Auftritt bei den Olympischen Spielen in Paris von ihrem Ex-Partner ermordet wurde.
Aber wie, ne? Also erstmal 44. Platz, 44 schnellste Läuferin der Welt.
Genau.
So, und mit Benzin übergossen und angezündet. Ne? Ja. Einfach so, boah.
So richtig, richtig grausam. Sie hat auch, sie ist auch später im Krankenhaus gestorben. Das heißt, sie ist auch nicht sofort gestorben. Das heißt, sie hat auch noch richtig gelitten. Und das an sich ist ja schon eine absolute schreckliche Tatsache. Es zeigt auch noch mal, dass Femizide immer noch an der Tagesordnung sind und dass es immer noch eine Realität ist in unserer Welt. Aber was mich auch sehr geärgert hat, war die Art und Weise, wie darüber berichtet wurde. Der erste Nachrichtenbericht, den ich dazu gesehen habe, war von der BBC. Also ich abonniere halt mehrere Nachrichtensender auf Instagram. Und dort hieß es Death after Petrol Attack, also Tod nach Benzinangriff.
Ja, aber das geht ja noch. Ich finde, die Tagesschau, die hat nämlich gepostet, Olympialäuferin Cheptegei stirbt an Brandverletzungen. Das klingt
gut, aber
so
darüber
wie
stand zumindest das Wort Femizid.
Ja gut, aber das haben dann auch Leute, ich habe das irgendwie auch bei Instagram gepostet und dann haben Leute geschrieben, ja, aber da steht doch Femizid. Dann habe ich gedacht so, okay, Punkt A, Femizid, also ich finde das irgendwie doppelt schlimm, dieser Post von Tagesschau, weil auf dem vierten Slide wurde dann Femizid erklärt. Mhm. Das heißt aber, da muss mich ja erstmal durch drei Slides klicken. Ja. Und das heißt, die Tagesschau geht davon aus, dass die Leute erstmal nicht wissen, was Femizid bedeutet. Mhm. Und dieses Wort ist ja auch, also das ist,
ja,
eine,
ist ein Fremdwort.
Ein Fremdwort, das kennen nicht viele. Mhm. Also das ist die Ermordung an Frauen. Also dass Frauen aufgrund ihres Frauseins auch ermordet werden. Darum geht's halt. Also das heißt, die wussten, dass Leute nicht wissen, was es heißt. Dann stand das ganz klein oben links in der Ecke,
ja,
Femizid.
Wo man's nicht sofort sieht.
Genau, und dann der Slogan, sie stirbt an Brandverletzung. Klingt auch, als ob das Haus gebrannt hat.
Ja,
ne?
Könnte auch
und
sein.
Das ist so das, was man als erstes liest. Ja. Damit verharmlost man das. Also, ne, und stirbt an Verletzung klingt eben eher nach Unfall und nicht nach Mord. Also, und das irgendwie verharmlost die ganze Sache dahinter. Und das hat mich so an diesem Tagesschau-Post, muss ich schon sagen, echt geärgert.
Genau, also und wie gesagt, bei BBC war das so, bei einem anderen Nachrichtensender, ich weiß nicht mehr, welcher das war, aber da stand zum Beispiel schreckliche Beziehungstat. Ich finde Beziehungstat auch.
Das klingt so wie aus Liebe.
Ja, genau. Also
und so werden
aus Liebe. Und so wird das ja auch häufig
auch dargestellt.
Ne? Es ist
nicht
ja
anders.
In der Regel so, dass es Partner oder Ex-Partner sind, die diese Morde begehen oder auch männliche Familien. Mitglieder. Ehrenmord ist auch so ein Wort, ne? die einfach diese Taten total verharmlosen und fast noch die Täter in Schutz nehmen, ne?
Und ich finde auch am Femiziden so krass, dass es da auch in Deutschland keinen Aufschrei gibt. Weil jetzt kann man ja auch sagen, naja, okay, ist in Uganda passiert, ne? Ist weit weg und kann man auch noch ein paar rassistische Narrative hinzufügen und so, ne? Aber was ich daran so krass finde, ist, dass in Deutschland jeden Tag ein Partner oder Ex-Partner versucht, seine Ex oder Freundin oder Frau zu töten. Und an jedem dritten Tag gelingt es ihm. Das heißt, an jedem dritten Tag wird in Deutschland eine Frau ermordet durch ihren Ex oder durch ihren Partner. Das heißt, das sind 365 durch 3,
du bist 100, die Mathematikerin von uns.
122 Leute, Frauen, 122 Frauen, die in Deutschland ermordet werden. Und darüber gibt es keinen Aufschrei. Mhm. Und wenn ich das in Relation setze zu anderen Dingen, die in der Politik so verhandelt werden, was man jetzt auch nicht unbedingt machen sollte, weil natürlich ist Menschenleben auch nicht mit einer so, es ist irgendwie nicht schlimmer, 122 Leute zu ermorden, als 2 Leute zu ermorden, weil Menschenleben sind nicht miteinander zu vergleichen, das ist mir schon klar. Aber dennoch, bei vielen anderen Dingen gibt es großen Aufschrei.
Ja.
Zu Recht, es sollte immer einen Aufschrei geben, wenn Menschen ermordet werden. Aber warum wird darüber nicht so viel gesprochen? Denn das Problem dahinter sind nämlich Männer. Da kannst du dann auch nicht kommen mit den Migranten in Anführungsstrichen oder mit was weiß ich was. Es geht um Männer. Und deswegen, ist meine Behauptung, wird dieses Problem, was ein strukturelles Problem in unserer Gesellschaft ist, einfach im wahrsten Sinne des Wortes totgeschwiegen. Und das macht mich, wie man vielleicht merkt, echt sauer.
Ja, genau. Und es ist ja nicht nur bei Femiziden so. Auch bei anderen Fällen von häuslicher Gewalt ist es ja so, dass fast 80% der mutmaßlichen Täter männlich sind. Also es ist einfach ein wirklich gravierendes Problem. Und wir reden über alles Mögliche. Wir reden über Messer, wir reden also über Waffen, wir reden über Migration, aber wir reden bei diesen Diskussionen, wo es um Gewalttaten geht, selten über Männlichkeit und toxische Männlichkeit und über Männer.
Voll.
Eigentlich wäre das schon Stachel genug, aber da war einfach, weil es die beiden Sachen in einer Woche waren und sie auch ähnliche Fälle sind quasi, habe ich den auch noch mit aufgeschrieben. Ihr habt es bestimmt auch gehört, den Fall von den multiplen Vergewaltigungen von Gisèle Pelicot. Sie ist 71 Jahre alt, über 50 Jahre verheiratet mit ihrem Mann. Und durch Zufall hat sie herausgefunden, dass ihr Mann sie in den letzten 10 Jahren betäubt hat und anderen Männern über das Internet zum Sex angeboten hat oder zur Vergewaltigung angeboten hat. Jetzt ist es mir selber passiert, dass ich Sex gesagt habe und nicht Vergewaltigung. Und sie war halt bewusstlos und Männer sind gekommen und haben sie vergewaltigt und ihr Ehemann hat das gefilmt und auch bei sich zu Hause auf seinem Rechner gehabt. Und durch eine andere mutmaßliche Straftat ist die Polizei darauf gekommen. Und da ist das Ganze ans Licht gekommen.
Und auch warum sie so Schlafstörungen hatte, ne?
Also genau, sie hatte
Schlafstörungen.
Sie hatte dann, genau, und sie hatte gesundheitliche Folgen auch davon. Es kam dann zum Beispiel heraus, dass sie eine Entzündung hat, sie hatte Probleme mit Schlafstörungen, sie hatte Gedächtnislücken, sie war ständig erschöpft und so weiter. Und das lag halt daran, dass er Betäubungsmittel in ihr Essen beigemischt hat, zum Teil auch in einer Dosis, die lebensgefährlich hätte sein können. Und sie hatte, ich glaube, jetzt ist auch herausgekommen, dass sie irgendwie 4 sexuell übertragbare Krankheiten hatte aufgrund von diesem Missbrauch. Und sie hat jetzt 51 der Männer, die auch auf diesen Aufnahmen zu sehen sind, also die das gemacht haben, die sie vergewaltigt haben, angeklagt. Und der Prozess läuft seit letzter Woche. Und was ich so krass finde, ist, dass sie sich bewusst dafür entschieden hat, den Prozess öffentlich zu machen. Also, dass sie keine geschlossene Verhandlung wollte. Und sie sagt auch warum, weil sie sagt, sie nimmt ihre eigene Öffentlichkeit und ihre eigene Bloßstellung in Kauf, um ihre Täter bloßzustellen und dieses Thema in die Öffentlichkeit zu bringen.
Voll gut.
Weil sie sagt, so viele Frauen erleben das, sexualisierte Gewalt und durch Betäubung auch. Und häufig passiert dann nichts, weil sie keine Beweise haben, weil niemand ihnen glaubt und auch weil das sehr schambehaftet ist. Und sie sagt halt, sie will Kontrolle über ihr Leben zurück, weil sie halt so krass missbraucht wurde von dem Menschen, den sie am meisten vertraut hat. Und sie sagt eben, die Frauen, denen das passiert, das sind nicht diejenigen, die sich schämen sollten, sondern ihre Täter. Und das will sie damit auch bewirken, indem sie es so öffentlich macht. Und, ne? Und das finde ich einfach unglaublich stark. Und Ja, und bis auf einen Mann müssen diese Männer sich jetzt alle in einer öffentlichen Verhandlung vor Gericht zeigen. Und ihr Ehemann hat auch gestanden. Also das ist schon, also uns ist halt alles auf Video, ne? Und sie sagt auch, was ich so krass finde, es ist wirklich durch einen Zufall herausgekommen. Ihr Mann wurde irgendwie ertappt dabei, wie er in einem Supermarkt versucht hat, Frauen unter ihrem Rock zu fotografieren. Da wurde er dann festgenommen und daraufhin wurde sein Zuhause und sein Rechner durchsucht und da wurden diese Aufnahmen gefunden und die Polizei musste sie dann darüber aufklären, dass das in den letzten 10 Jahren mit ihr passiert ist. Über 200 Fälle von Vergewaltigung, über 10 Jahre. Und sie sagt, sie kannte einen der Männer. Das war irgendwie ein Nachbar, der mal vorbeigekommen ist und so weiter. Ach, und die sie auch beim Bäcker gesehen hat. Und das waren auch alle möglichen, also es sind Feuerwehrmänner, Krankenpfleger, Familienväter. Und sie sagt, sie alle haben quasi in Kauf genommen, dass sie bewusstlos war. Also das war sozusagen, keine Ahnung, deren Kink oder was auch immer. Und sie sagte, und niemand hat sich zum Beispiel auch anonym bei der Polizei gemeldet.
Das ist so, ne? Krass.
Also ja. Sie sagt, ein anonymer Anruf hätte das alles beenden können.
Ja.
Aber sie haben es alle getan und sie haben sich alle dafür entschieden zu schweigen.
Unglaublich.
Und das finde ich so heftig.
Ja, total.
Und weil das alles so schlimm ist, und das, irgendwie ziehen wir euch jetzt so runter mit all diesen Sachen. Das, ja.
Ziehen wir euch jetzt wieder rauf.
Naja, wer weiß, wie man es so sieht. Ne? Sarah hatte letzte Woche die Idee, ne, was machen wir in unserer Zweierfolge, worüber reden wir? Und da, ich weiß nicht, wie du auf die Idee gekommen bist, aber.
Ich wollte eigentlich ein Thema finden, wo du mal mehr reden kannst. Und, nein, du redest also.
Was ist denn Theas Expertise? Endlich sollte die Thea auch mal was sagen hier.
Ich wollte.
Was kann die überhaupt? Also.
Also, Thea, ich liebe und schätze dich und du kannst so, so viel.
Aber?
Nee, nicht aber. Gar nichts mit aber.
Und?
Es war einfach nur, dass ich dachte, boah, wir brauchen jetzt ein Thema. Ich habe so keine Zeit. Ich habe die Seminar und ich habe, also ich, eigentlich war das von mir voll der Trick, um die Arbeit an dich abzuschieben. Und für dich ist ja keine
Sonst
Arbeit.
Sonst machst du
für
ja immer die ganze Arbeit.
Nein, das wollte ich auch nicht sagen. Oh mein Gott, können wir das rausschneiden?
Sie gräbt sich immer weiter.
Nein, ach, so.
Sollen wir einfach sagen, worum es geht?
Ich wollte ein Thema, das haben die Leute schon gelesen, die Überschrift.
Ach so.
Ich wollte einfach nur ein Thema, was nicht so sehr
Wirbel.
Was nicht so runterzieht auch.
Okay.
Und
naja, ob es euch nicht runterzieht.
Ach doch, wenn du gleich einfach, du bist total on fire dabei, ich weiß das jetzt schon. Und dann wird das alleine mit deinem Humor, wird das schon. Das wird uns alle glücklich machen.
Okay. Gut, wir reden heute über häufige rassistische und sexistische Tropes oder Klischees in Film und Fernsehen.
Genau. Trope, was ist das für ein Wort?
Trope ist ein englisches Wort und bedeutet einfach ein Stereotyp, ein Klischee und bezieht sich vor allen Dingen auf Charaktere in fiktionalen Erzählungen. Also in Literatur und heute sprechen wir halt eben über Film und Fernsehen.
Und ich kenne einfach keinen Menschen, wirklich never ever habe ich jemanden getroffen, der oder die sich so gut auskennt mit fiktionalen Erzählungen.
Der oder die so viel Zeit verbringt, Filme und Serien zu
immer
gucken.
Meine Güte, und schon wieder was Negatives. Nein.
Positive Vibes, das ist ja keine Zeitverschwendung, wenn man daraus
Richtig.
So eine Bildungssache machen kann.
Aber ist es
Können
ja
Können uns
auch
alles schönreden. Aber nein, wir fangen mal an mit einigen Tropes, die ihr alle kennt. Und das ist es eben. Das war uns auch wichtig. Das sind alles Sachen, ihr kennt die Begriffe vielleicht nicht, aber ihr kennt alle diese Figuren.
Das
ihr kennt
stimmt.
alle diese Charaktere. Und ihr kennt alle diese Klischees. Und ich muss auch jetzt zu Beginn schon sagen, das sind zum Teil Filme und Fernsehserien, die ich richtig mag.
Mhm.
Die ich richtig mochte. Die ich richtig mag und die ich auch zum Teil geguckt habe und mir nichts dabei gedacht habe.
Okay, fangen wir an. Der erste Trope ist nämlich auch der Trope, über den wir auch schon gesprochen haben.
Ja.
Der edle Wilde.
Der edle Wilde.
Pass auf, ich sag dir immer dann so cool an, ja? Und du redest dann und ich stelle dann clevere Fragen.
Mhm. Hm. Genau, clevere Fragen bitte. Der edle Wilde, auf Englisch The Noble Savage. Das ist
wusste ich zum Beispiel nicht.
Noble Savage ist der, ist der Fachbegriff. Fachbegriff.
Siehst du, du hast Fachwissen dir angeeignet.
Ich habe Fachwissen, Leute. Also, Obacht. Ihr kennt sie alle, indigene Menschen, Native Americans besonders gerne zum Beispiel, werden als unzivilisiert, aber moralisch überlegen, also Menschen, die Gruppen, die in Harmonie mit der Natur leben, sie sind arm, sie haben nichts, sie kennen nicht die moderne Welt, aber sie sind stolz und sie haben ein gutes Herz. Also Paradebeispiel, der mit dem Wolf tanzt. Kennst du den Film?
Ja,
ne? Kevin Costner, 90er Jahre Film. Absoluter Klassiker.
Da habe ich auch noch Fernsehen geguckt in den 90ern. Da habe ich noch keine Sachbücher gelesen.
Ja, nein, aber dann kennst du ja auch den Trope des edlen Wilden. Die Lakota Sioux-Gemeinschaft wird als idealisiert, harmonisch mit der Natur im Einklang lebend dargestellt. Die Weißen sind alle korrupt, alle gewalttätig. Das sind die Kolonialherren. Aber die Native Americans, die haben noch das Herz am rechten Fleck. So. Und das Problem dabei ist, bei dieser Darstellung, ist, dass es diese Menschen reduziert auf bestimmte Aspekte ihres Lebens, die auch noch romantisiert werden. Das entspricht ja überhaupt nicht mehr, das entsprach damals häufig nicht und auch heute nicht der Realität von Native Americans. Und also hat wenig mit der Realität zu tun. Und in der Regel sind diese edlen Wilden eigentlich nur dazu da, um dem Helden auf seiner Journey, auf seiner Reise zu helfen.
Und der Held ist natürlich weiß.
Der Held ist
Kevin
Costner.
Und männlich auch mal. Also männlich in dem Fall weiß. Männlich, aber es gibt es auch als weißes
Genau. Pendant. Also es gibt auch ein schwarzes Pendant, der sogenannte Magical Negro. Das ist auch ein Trope, wo eine in der Regel afroamerikanische Person oder eine afrikanische Person, afrodiasporische Person auch in der Regel eher simple-minded, also so ein bisschen dümmlich auch, kann nicht so viel, ist nicht so zivilisiert.
Aber auch da wirkt das ja, das Narrativ nah an der Natur
Natur,
romantisierend,
genau,
und auch weise.
Eher einfach lebend, aber halt total weise.
Aber so
und
simpel,
unterstützend.
Ja, weise.
Kennst du zum Beispiel The Green Mile?
Of course.
Da ist auch dieser eine Gefangene, gespielt von Michael Clarke Duncan, deswegen auch das Wort magical, also der hat ja auch wirklich übermenschliche Kräfte,
genau,
also er ist
auch
nicht so intelligent.
Ja, ja, aber
ne?
Der hat sowas Übersinnliches.
Aber er hat sowas Übersinnliches und er heilt halt Menschen und er weiß halt vielleicht nicht so viel, was man so in der Schule lernt, aber er weiß halt so andere Sachen. Und er ist halt vor allen Dingen dazu da, Tom Hanks Tom Hanks Geschichte zu unterstützen. Genau, der edle Wilde. Wollen wir den nächsten machen? Oder wolltest du dazu noch was sagen?
Nee, ich will dazu nichts sagen. Das nächste.
Das nächste?
Ich kündige das wieder an, ne? Die Vorzeigeminderheit. Über die haben wir auch in unserer Folge mit Alena Höfer über antiasiatischen Rassismus gesprochen, auch Model Minority. Und da geht es vor allem um asiatische Charaktere, die halt besonders fleißig sind. Also auch in Deutschland, ne? Die Vorzeigemigrantinnen. Sie sind ja nicht nur fleißig und intelligent, sondern auch freundlich und gehorsam, halten sich an alle Regeln, fallen nicht auf, immer lieb und nett am Lächeln, sind aber auch gleichzeitig so ein bisschen, werden auch so ein bisschen wie eher so überangepasst und aber auch so anders dargestellt.
Ja,
ne?
Genau.
Also, genau, ja.
Und sie sind halt besonders streng, ne? Es gibt ja auch das Klischee des Tiger Moms, also extrem strenge Eltern, die extrem stringente, strenge Regeln zu Hause haben und die in der Regel die Kinder, die Jugendlichen, die darunter leiden, dass sie eben einerseits in der modernen Welt irgendwie anderes erleben und zu Hause halt eine komplett andere Welt ist, wo man noch nach den alten Regeln lebt. Und
das ist halt so eine homogene Gruppe, ne? Die sind alle
genau,
gleich.
Die sind
also
alle
asiatisch
gleich.
Gelesene Menschen sind alle gleich.
Genau, also das ist sozusagen bei den, alle, egal, ganz Asien.
Genau,
so.
Also es wird überhaupt nicht differenziert zwischen, was weiß ich, indonesischen, philippinischen, chinesischen,
indischen,
whatever
chinesischen,
Hintergrund,
genau.
Sondern sie sind alle einfach nur
alle
asiatisch.
Sind so, genau.
Und am besten auch alle sind chinesisch. Also das ist ja auch so gleich, ne? Das
genau.
Wird ja auch so.
Bist du in Wirklichkeit koreanisch? Egal.
Egal, du bist chinesisch.
Und, ja. Genau, und Was halt auch noch ist, sie sind zwar super intelligent, sind gut in Mathe, gut in der Schule, sind super erfolgreich auch und fleißig, aber gleichzeitig auch häufig sehr sozial unbeholfen.
Ne? So schüchtern. Und
so schüchtern, emotional verklemmt auch.
Mhm. Jetzt nenn mal Beispiele.
Also zum Beispiel jetzt für das Letzte, was ich gesagt habe, Raj aus Big Bang Theory. Mhm. Ja? Der Einzige, der übrigens am Ende, der Einzige von den Nerds, der am Ende keine Freundin hat. Ne? Also er ist ultra intelligent. Klar, weil
asiatische Menschen sind ja auch asexuell.
Genau, er ist ultra intelligent, aber er kann halt nicht mit Frauen reden. Mhm. Ne? Er ist total socially awkward.
Also asiatisch gelesene Menschen sind natürlich übrigens nicht asexuell, aber werden so
sie
dargestellt.
Sie werden so dargestellt, genau. Es geht ja hier jetzt um das Klischee, ne? Um wie sie dargestellt werden. Weitere Beispiele, Apu in The Simpsons, Lane Kim in Gilmore Girls, Christina Yang in Grey's Anatomy. Dann gibt es natürlich auch noch die Filme, die bewusst auch mit diesen Stereotypen spielen und das auch versuchen, mehr Komplexität darzustellen, weil das ist ja das Problematische daran, was du eben gesagt hast, ne? Alle Asiaten sind offensichtlich so und sie sind nur so. Aber Töchter des Himmels, The Joy Luck Club, kennst du den?
Das kenn ich nicht.
Kennst du nicht? Nee. Neuerer Film Miss Marvel auch. Crazy Rich Asians.
Jetzt guck mich nicht immer so fragend an.
Weil das sind sehr erfolgreiche Filme, Sarah.
Du zwingst mich dazu, jetzt vor allen Leuten hier zuzugeben.
Dass du nur GZSZ guckst.
Und hören mittlerweile mehrere tausend Menschen, ja. Und du stellst mich hier so mit dem Rücken an die Wand, du guckst
mich an. Naja, vielleicht kennt ihr ja einige dieser Filme und
alle
Serien.
Und alle schlagen die Hände über den Kopf zusammen und sagen, ey Sarah, was machst du den ganzen Tag? Also ja, GZSZ gucken.
Ja, und genau. Was heißt hier den ganzen Tag? Also das sind auch, egal. Musst du nicht kennen, aber du kennst ja diesen Trope, ne? Also das sind alles, ne, super, super angepasste, super erfolgreiche, sehr fleißige, hier jetzt auch Ned in Spider-Man zum Beispiel, auch so ein Ultra-Brain irgendwie, aber ist halt total, ne, kann halt nicht mit so, ist halt nicht so gewandt sozial, so. Und ja, und vor allen Dingen auch, was auch problematisch ist, ist nicht nur diese sehr, ja, Stereotype und verallgemeinernde Darstellung, sondern eben auch, dass es den Druck erhöht, dieser Norm zu entsprechen. Ne? Mhm. Also, dass du als asiatisch gelesene Person dann häufig, das wird dann von dir erwartet, dass du gut bist in Mathe.
Ja.
Oder es wird von dir erwartet, dass du nur Einserzeugnisse nach Hause bringst. Und wenn du das dann nicht machst, dann ist das nicht nur etwas, oh, deine Eltern könnten enttäuscht sein von dir, sondern die Gesellschaft sieht das
ist nicht deine
das
Rolle,
ist nicht
die
deine
für dich
Rolle,
vorgesehen
genau.
ist.
Und solche Filme und solche Fernsehserien verstärken das dann eben halt.
Mhm.
Wollen wir den nächsten?
Yes, der Terrorist.
The Terrorist, genau.
Jo, das kennen wir
das
auch.
Das kennen wir auch alle.
Also gerade noch mal nach Solingen wurde dann auch dieses Bild des arabisch-muslimisch gelesenen Terroristen deutlich. Also gerade seit dem 11. September ist das auf jeden Fall ein Bild, was in den Medien, in der Nachrichtenerstattung und so auch in der Berichterstattung nochmal verschärft worden ist, aber eben auch nicht nur in Nachrichten, sondern auch in
fiktional.
Film und Fernsehen. Ja.
Genau, also sie sind bedrohlich, sie sind fanatisch, sie sind extrem gewaltbereit.
Sie sind gegen, in Anführungsstrichen, den
gegen
Westen.
Gegen den Westen, genau. Und sie sind in der Regel auch sehr religiös fanatisch. Ne? Also das ist nicht nur, da werden auch alle arabisch aussehenden Menschen über einen Kamm geschert. Das ist halt auch ein Problem häufig von Schauspielern so, dass sie dann auch nur diese Rollen angeboten bekommen.
Mhm.
Ihr kennt das alles aus Beispielen wie True Lies, Iron Man. Also da haben wir übrigens, bei Iron Man haben wir übrigens auch wieder den edlen Wilden. Weil es gibt ja dann einen Mitgefangenen, der auch arabisch gelesen, sage ich jetzt mal, ist. Und der hilft ja dem Robert Downey Jr. Er stirbt dann zwar auch, weil das ist ja auch immer bei diesen, bei dem edlen Wilden und so weiter, die müssen sich ja dann auch immer aufopfern für den Helden,
um das so
und seiner Journey.
Vollenden,
ne?
Auch,
genau,
ne?
Genau. Um, das ist sozusagen der letzte, die letzte gute Tat, genau, die letzte gute Tat, die sie dann noch verbringen können, damit der Held dann auch sein Ziel erreicht und seine Journey sozusagen zum Ende bringt, ist oder so richtig ins Laufen, also auch häufig eine krasse Motivation auch für den Helden, wenn der edle Wilde oder so dann stirbt. Ne?
Oder in Serien auch, 24 und Homeland, habe ich übrigens beide geguckt.
Echt?
Na, was sagst du dazu?
Siehst du, 24 habe ich nur Staffel 1 geguckt.
Ah, ja.
Kannst du mal sehen. Also, und ich fand das richtig gut damals.
Oh ja, das war
ich fand das
spannend.
So gut.
Und auch Homeland, das war so spannend auch.
Ja,
also ja, aber es war schon irgendwie auch, es hatte die ganze Zeit schon so ein Geschmäckle auch. Ne? Mhm. Naja,
genau.
Gut. Okay, dann habe ich noch Tropes mitgebracht von schwarzen Frauen.
Ja.
Da gibt es ja auch vor allem drei verschiedene Tropes von schwarzen Frauen. Ne? Also es gibt vom Winde verweht. Hast du früher geguckt?
Ja. Alle drei Stunden oder wie auch immer da lang der ist. Habe ich
geliebt.
Liebe
mal zu Weihnachten.
Habe ich geliebt.
Das,
oh,
ja, ich auch. Habe ich dann mit meiner Oma auf der Couch und vom Winde der verweht.
Es gibt ja wenig Männer, ich muss, Entschuldigung.
Ja, ja, nee, mach mal.
Es gibt wenig Männer, die einen Schnäuzer gut hinkriegen. Und Clark Gable hin von Winde verweht, fand ich einfach nur heiß damals.
Wir waren Kinder. Ich fand das
schlimm, ne?
Nee, ich fand den nicht heiß. Also.
Fandst du nicht? Okay. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, als ich den gesehen habe. Es war trotzdem
jedenfalls, da gibt es
weird.
Das Trope der Mami. Ja?
Ja, genau.
Also, ne, die Mami, das ist meistens eine mehrgewichtige, unterwürfige, eine gefällige Dienerin, die immer da ist, die auch total asexualisiert ist.
Auch nicht besonders klug.
Nee, aber immer, also unterwürfig, dienend, dankbar, so die Mutti, die Hausfrau, stets zu diesen Diensten, immer freundlich, aber eigentlich selber charakterlos. Also eigentlich gar kein Charakter, ist nur da, um zu dienen, ist auch asexuell, also wird eigentlich gar nicht so richtig als Frau überhaupt wahrgenommen, sondern sie ist halt die Mami, die stets zu, immer verfügbar ist für ihre Herrin sozusagen. So.
Genau.
Und dann gibt es das Gegenteil sozusagen davon, gibt es die Jezebel.
Ja.
Also von der biblischen Figur Isabel. Die war die im Ersten Testament die Frau von König Ahab und hat den König betrügerisch dazu gebracht, halt, dass er vom Glauben abgefallen ist. Mhm. Ja. Und
also so eine Verführerin.
Genau. Absolut hypersexualisiert.
Ja.
Verführerisch, sie ist unmoralisch, ja, sie kommt, und das stammt eben auch, dieses Bild stammt eben auch aus der Sklaverei, das diente sozusagen dazu, dass es legitimisiert wurde oder gerechtfertigt wurde, dass schwarze Frauen vergewaltigt wurden. Also bei der Jezebel ist eben auch das Bild der Täter-Opfer-Umkehr.
Ja.
Ne? Dieses Bild dient eben auch der Täter-Opfer-Umkehr und es ist eben, es wurde in der Sklaverei auf dieses biblische Bild der Jezebel, der Isabel, verwiesen und trägt sich eigentlich bis heute weiter fort in Film und Fernsehen. So wie übrigens auch noch ein sexistisch-rassistischer Trope, The Angry Black Woman, also die schwarze, wütende Frau. Ja, das ist die hat so eine kurze Zündschnur, die ist schnell gereizt, die ist aggressiv, vor der hat man irgendwie auch Angst, also die ist auch angsteinflößend.
Und sie hat ihre Emotionen nicht im Griff.
Sie hat ihre Emotionen nicht im Griff, genau. Also die ist jetzt auch nochmal so ein drittes Beispiel dafür, wie schwarze Frauen auch dargestellt werden. Und es ist im Prinzip The Angry Black Woman, also ne, die ist wütend. Aber dieses Bild der schwarzen, wütenden Frau spricht eben auch schwarzen Frauen das Recht auf Wut ab. Und das ist das Problem dabei. Also, dass Frauen, schwarze Frauen entweder asexuell dargestellt werden, die Mami, oder hypersexuell, die Jezebel, oder eben mit kurzer Zündschnur, wütend, angsteinflößend, aggressiv, ihre Emotionen nicht im Griff und so. Genau, also ich habe dafür jetzt nicht so viele Film- und Fernsehbeispiele wie du, aber
kennst
das sind
du
halt alte Narrative.
Kennst du Scandal?
Nee, kenne ich wieder nicht.
Olivia Pope ist so eine typische Angry Black Woman, auch so eine machtgeile Karrierefrau, die einfach null Rücksicht nimmt und ja.
Exakt.
Entschuldigung.
Yes, aber es war ja jetzt die perfekte Überleitung von
voll
rassistischen Tropes über rassistisch-sexistisch hin zu
sexistischen Tropes. Ein paar, die ihr auch alle kennt, die sogenannte Damsel in Distress, die Frau in Not. Also Frauen, die keine eigene Handlungsmacht besitzen und eigentlich nur dazu da sind, um von einem männlichen Helden gerettet zu werden.
Völlig hilflos,
also,
völlig alleingelassen. Und gibt's ja auch schon im Märchen, ne? Also
Schneewittchen.
Und die wurde ja nicht nur von einem Mann gerettet.
Vorher schon von sieben.
Von sieben. 7 auch. Also sie brauchte, es brauchte 8 Männer, um diese
eine Frau,
ja,
zu retten. Mensch, so viel Service.
Und die sah einfach nur schön aus und hat geschlafen und brauchte männliche Hilfe.
Und die hat irgendwie einen Apfel gegessen und nix kriegt die hin.
Nix. So. Nicht mal einen Apfel essen.
Genau, King Kong ist auch so ein typisches Beispiel. Kennst du? Wow, super schön. Die Schöne und das Biest.
Yes,
die Belle muss auch gerettet werden. Auch ganz krass, Indiana Jones und der Tempel des Todes.
Kenne ich nicht.
What?
Ich weiß schon wieder sowas. Okay, Leute, schlag die Hände mal kurz zusammen.
Du kennst nicht Indiana Jones und kennst du irgendeine Indiana Jones Filme?
No.
Okay, krass. Also, weil Indiana Jones und der Tempel des Todes, das hat mich damals so aufgeregt. Ich habe mich so aufgeregt über diese Frau, weil sie einfach immer nur so hysterisch.
Weißt du, und das wusste ich eigentlich vorher, deswegen habe ich nicht geguckt.
Genau. Nein, ich habe mich über sie aufgeregt.
Yes.
Also ich fand sie so nervig, weil sie halt, sie war halt so hysterisch und alles ist so eklig und nein, jetzt habe ich da hingepackt. Und sie musste halt ständig nur gerettet werden und sie war einfach nur völlig hilflos. Sie war einfach so, die war nur im Weg.
Ja, diesen Mist wollte ich mich schon als Kind nicht aussetzen.
Superman ist auch so toll, ne? Lois Lane muss auch immer gerettet werden von Superman. Dann habe ich noch mitgebracht The Manic Pixie Dream Girl. Kennst du das?
Exzentrisch lebhafte Frau, der Freigeist.
Genau. Die dient halt so ein bisschen schrullig, hat halt auch einen interessanten Kleidungsstil und so weiter.
Eine inspirierende Person.
Und sie ist eigentlich nur dazu da, den Protagonisten zu inspirieren, ihm zu helfen, sein Leben zu verändern. Meistens sind das die männlichen Protagonisten, die irgendwie so einen Tiefpunkt in ihrem Leben erreicht haben. Und die machen halt einen riesigen Entwicklungsbogen durch, ne? Aber die Frau, die dazu verhilft, eigentlich gar nicht so. Also die ist eigentlich nur da, witzig auszusehen und um dem Mann zu helfen. Mhm. Also Beispiele sind 500 Days of Summer. Mhm. Kennst du?
Jetzt frag mich nicht schon wieder alles. Ja.
Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Vergiss mein nicht, mit Kate Winslet und Jim Carrey. Die hat halt immer so unterschiedliche Haarfarben und so. Okay. Almost Famous, fast berühmt. Kennst du?
Ja,
genau.
Ja.
Ne? Also, und da ist sie, die muss ja auch gerettet werden. Ne? Die hat dann diese Überdosis. Und Forrest Gump, Jenny ist vielleicht auch so ein bisschen Manic Pixie Dream Girl, weil sie auch so ein Hippie ist und auch immer ständig gerettet werden muss von Forrest und einfach auch nichts auf die Reihe bekommt. Aber ihn halt immer dazu inspiriert, besser zu werden und so weiter. Aber das passt auch nicht ganz. Vielleicht ist Jenny nicht so ein gutes Beispiel. Und dann gibt es noch einen Trope, den habe ich selber neu kennengelernt, als ich jetzt diese Tropes recherchiert habe, und zwar der sogenannte Sexy Lamp, also die Sexy Lampe. Das sind Frauenfiguren, deren Existenz.
So ein Deko-Element, oder?
Die sind wirklich rein zu dekorativen Zwecken da. Sie sind genauso austauschbar wie eine Stehlampe quasi. Deswegen heißen die auch Sexy Lamp, weil sie sollen gut aussehen. Aber sie sind halt komplett, also sie haben halt keine Persönlichkeit, sie sind wirklich nur dazu da, um gut auszusehen.
Also die Bond-Girls.
Bond-Girls sind so ein typisches Beispiel, so ein absolut typisches Beispiel. Oder hier,
Stehlampen.
Wie heißt sie aus Transformers?
Ja. Die war doch auch mal Sexiest Woman Alive.
Bestimmt. Ja. Genau. Also die sind wirklich.
Sexiest Stehlampe Alive.
Die sind halt, ne, wenn du sie austauschen würdest mit einer anderen sexy Frau oder wie gesagt mit einem Möbelstück. Nichts würde sich an der Story ändern, weil sie selber einfach keine Persönlichkeit haben. Sie haben keine Backstory, kein Charakter und sehen einfach nur heiß aus.
Yes.
Und sie dienen nur sozusagen als Liebesinteresse für den männlichen Protagonisten. Mhm. Ne? Also bei Bond Girls halt eben so. Ja. Ne? Also man weiß auch nicht so genau, warum steigt er jetzt mit ihr ins Bett? Aber muss halt wohl sein, so für die Story. Genau. So, das sind so die Tropes. Und ich glaube, das Problem ist es, weniger so sehr, dass es diese Figuren gibt, also schon auch, sondern das Problem für mich ist auch, dass es häufig die einzigen Rollen sind, in denen POC, in den Frauen überhaupt sichtbar werden. Also es gibt eben nicht so viele typische Helden oder auch typische Bösewichte oder halt, also die mit so einem Charakter die wirklich so eine Journey, so eine Reise durchgehen, ne? Die irgendwo anfangen und dann so einen Tiefpunkt erleben, irgendwann so eine Katharsis, wo es so einen Höhepunkt gibt und die richtig eine Veränderung durchmachen. Sondern das sind einfach nur so zweidimensionale, statische Figuren, die, also nebensächlich, ohne Tiefe und nur unterstützend.
Ja.
Und das ist, glaube ich, das Problem. Klar ist es auch problematisch, dass diese Tropes, diese Klischees besonders häufig sind. Aber es ist eben auch problematisch, dass es häufig einfach die einzigen Rollen auch waren und sind für Frauen, für POC, für, ja, genau, für, ja, nicht, den nicht klassischen weißen männlichen Helden.
Ja, krass. Also, wir hoffen, dass ihr jetzt Filme nochmal mit ganz anderen Augen schaut.
Und sie auch weiterhin genießt. Es geht ja nicht darum, euch den Spaß zu verderben.
Aber es ist ja auch total,
also, aber manchmal kommt man auch nicht drum herum. Ja.
Ja, aber es ist ja auch so, dass wenn ich so manches auch an struktureller Diskriminierung so erkannt habe, ist natürlich zum einen auch niederschmettern, dass in der Realität tatsächlich so ist oder in den Medien tatsächlich so ist. Aber es ist ja auch faszinierend interessant, sowas zu beobachten, finde ich. Also es ist ja auch, wo man denkt so, krass, da ist sie, die Jezebel.
Und es ist auch witzig, das bei einem selbst zu beobachten. Ne? Ja. Also Filme, die man früher vielleicht geliebt hat und die man dann vielleicht nochmal guckt oder die man einfach mit anderen Augen sieht, das ist auch schön bei einem selbst, so diesen Prozess zu sehen.
Exakt.
Wollen wir mal zum Herz kommen?
Yes.
Etwas fürs Herz.
Wir haben euch zwei Herzen heute mitgebracht und heute haben wir uns auch abgesprochen
darüber. Ja, genau.
Also, weil wir haben zwei Dinge, die wir euch total gerne empfehlen würden. Heute ist der 15. September, wenn wir veröffentlichen, und heute wird noch etwas Neues veröffentlicht, nämlich das One Climate World Projekt. Initiative, Projekt. Also wir verlinken es auf jeden Fall in den Shownotes und wir finden, dass das so eine richtig gute Initiative ist, um was fürs Klima zu tun. Denn das haben auch Leute, die so im VM-Kontext sind, aus dem globalen Süden und aus Deutschland initiiert. Und es ist ja häufig so, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn wir irgendwie so an Klimakrise denken, und wir haben das auch schon hier im Podcast thematisiert und auf unserer jungen Erwachsenenfreizeit war es auch Thema, und ich merke, dass man halt, also ich selber an manchen Stellen mich so handlungsunfähig fühle.
Ja.
Also ich kann auf Demos gehen, ich kann Abgeordneten schreiben, ich kann mich auf Social Media empören, ich kann versuchen, meinen eigenen Lebensstil möglichst klimabewusst auch zu führen, und weiß aber gleichzeitig auch, dass ich es nicht hundertprozentig kann und schaffe und so. Und da setzt halt so sozusagen diese Initiative One Climate World ein, weil sie sagt, wir bieten jetzt noch was anderes an, wo wir alle gemeinsam mit etwas, mit einem kleinen Beitrag was leisten können. Und ich finde das total gut, weil auch, weißt du, das war jetzt ja auch wieder so der heißeste Sommer. Wir haben ja gerade so am Anfang über Regen und so, auch geredet, und wir reden immer gerne über das Wetter. Aber es ist ja auch der heißeste Sommer seit Aufzeichnung der Temperaturen und so. Und man hört so viele Dinge auch, und gleichzeitig, ja, irgendwie so fand ich das einfach total gut, weil die Leute sagen, internationales Team, wir suchen die ersten 1000 Climate Champions. Was heißt das? Es werden Menschen gesucht, die mit möglichst wenig gemeinsam was Großes erreichen können. Und es wurde eine Studie weltweit durchgeführt. Und dabei kam raus, dass die Mehrheit der Menschen, die an dieser Studie teilgenommen haben, bereit wären, 1% ihres Einkommens zu investieren für den Klimaschutz. Und daran hat sozusagen die Initiative One Climate World angesetzt und hat gesagt, also es ist initiiert von Ökumenischen Rat der Kirchen und verschiedenen Kirchen und so, also es ist auch eine von Kirchen getragene Initiative. Und die haben halt gesagt, okay, das setzen wir in die Tat um. 1% eures Einkommens. Und wir suchen Menschen aus unterschiedlichen Teilen der Welt, im globalen Süden wie auch im globalen Norden, die bereit sind, 1% ihres Einkommens zu investieren.
Genau, also eben nicht zu spenden, sondern zu investieren. In der Regel für Projekte wie erneuerbare Energien oder CO2-Reduzierung, Wiederaufforstung und so weiter. Und das ist halt das Spannende daran, oder das Innovative, dass es hier eben nicht dazu geht, zu spenden, sondern dass diese 1% wirklich investiert werden des eigenen Einkommens. Und das ist natürlich unterschiedlich hoch, je nachdem, wo diese Menschen sind und was sie arbeiten, was sie machen. Aber das wird investiert und das ist auch mit einem Return of Investment verknüpft.
Genau, ja? Genau. Also und es, die fangen an mit Projekten in Ruanda, Deutschland, Niederlande und Südafrika. Es geht überall um Solar, außer Niederlanden, da geht es um Windenergie. In Deutschland sollen vor allem Solarfelder ausgebaut werden und in Ruanda, Südafrika geht es eben auch um Solar, erneuerbare Energie. Insgesamt sollen von den ganzen Investments aber 55% im globalen Süden investiert werden und 45% im Norden. Mhm. Und wenn ihr bereit seid, 1% eures Einkommens, also es ist auch, niemand kontrolliert, glaube ich, eure Gehaltsabrechnung, mhm, aber es ist so eine Empfehlung eben. Dann werden in den ersten 2 Jahren, gibt es keine Dividenden, aber ab dem 3. Jahr wird die Dividende zwischen 3% und 5% sein. Mhm. Und genau, also wir halten das für eine richtig, richtig gute Sache. Mhm. Wir verlinken euch das und wir würden euch echt ans Herz legen, dass ihr euch das mal anschaut. Und wem es möglich ist, ist es, glaube ich, echt eine gute Sache, um ja zum Klimaschutz beizutragen, gegen die Klimakrise was zu tun und aktiv zu werden.
Genau, und dann haben wir noch einen zweiten Tipp für euch. Wir haben ja beide Kinder im Grundschulalter und im Grundschulalter gibt es ja häufig so Projektwochen oder ähnliches, wo es darum geht, andere Kulturen kennenzulernen.
Exakt.
Also so internationale Wochen oder so weiter.
Und da kriege ich ja schon Bauchschmerzen, ne?
Also. Das ist manchmal auch ein bisschen problematisch, was für Stereotype da transportiert werden, welche Narrative da auch verstärkt werden von den armen, unzivilisierten Menschen im globalen Süden, die ja so anders sind als wir und die ja so arm sind.
Und dem wirkt ein Buch entgegen, das da heißt Gute Nachrichten aus aller Welt von Sudan bis Afghanistan. Initiiert von Menschen, die selber auch POC sind und rassismussensibel sind und die dieses Buch halt geschrieben und illustriert haben. Und das ist einfach, es ist so schön aufgemacht. Also man kann hier nach verschiedenen Ländern, ich habe das gestern schon der Klassenlehrerin unserer Tochter gezeigt und die sagt auch, boah, für die kulturell oder irgendwie für die Kulturwochen oder was da, Multikulti-Wochen, keine Ahnung, wie man es nennt, wäre das einfach super gut, weil es geht in dem Buch eben darum, dass wir so oft schlechte Nachrichten aus Asien oder Afrika hören, aber dass eben auch gute Nachrichten uns manchmal gar nicht, erstmal nicht kindgerecht und auch nicht so oft vorkommen. Zum Beispiel, dass in Ruanda weltweit die meisten Frauen, dass Ruanda weltweit die meisten Frauen im Parlament hat, die ältesten Ölgemälde der Erde in Afghanistan entstanden sind, das Farbfernsehen in Mexiko erfunden wurde und so und sowas kommt halt darin vor. Das sind halt nochmal so andere Dinge als als rassistische Stereotype, die wir uns sonst so erzählen.
Genau. Und weil es ist ja gerade total wichtig für Kinder auch andere Länder und andere Kulturen kennenzulernen und über den Tellerrand zu schauen. Und dieses Buch bietet halt eine Gelegenheit, das auf eine Art und Weise zu machen, wo nicht rassistische Stereotype verstärkt werden.
Oder wenn Kinder halt selber auch Migrationshintergrund aus den Ländern haben, ne? Aus Afghanistan zum Beispiel, was ich gerade vorgelesen habe und so, dass es ja auch einen empowernden Effekt hat für Kinder in einer multidiversen Gesellschaft. Und das finde ich einfach super, super gut. Also auch gerade für Lehrkräfte, schaut da noch mal rein. Ich finde, gerade an Schulen muss so viel mehr laufen. Mhm. Das Buch verlinken wir euch und legen es euch auch ans Herz.
Und so, das war's dann auch schon für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Ich hoffe, ihr guckt jetzt auch vielleicht mit ein bisschen anderen Augen auf eure fiktionalen Geschichten. Und ich hoffe, es war aber trotzdem so unterhaltsam, dass ihr nicht sagt, wir wollen jetzt gar keine Filme mehr gucken, sondern dass wir weiterhin auch Geschichten genießen können und uns auch gegenseitig Geschichten erzählen, aber das mit einem etwas achtsameren Auge.
Mit einem geschärften Blick schauen und gucken und aufpassen und auch sich darüber freuen, manche Dinge wieder zu entdecken.
Genau.
In diesem Sinne, geht achtsam durch die Welt, geht achtsam mit euch um, schaut achtsam Fernsehen und habt Spaß dabei.
Viel Spaß, bis zum nächsten Mal.
Ciao, ihr Lieben.
Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt.
Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail an podcast@vemission.org.
Weitere Informationen findet ihr auf www.rassismusundkirche.de.
Mit dem Podcast wollen wir dazu beitragen, Kirche zu einem sichereren Ort zu machen. Daher versuchen wir, unterschiedliche Perspektiven hörbar zu machen und wissen gleichzeitig, dass wir nie alle Perspektiven abbilden können.
Wenn ihr das für eine gute Idee haltet und uns darin unterstützen wollt, schreibt über uns auf euren Social-Media-Kanälen oder lasst uns eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da.
Danke für eure Unterstützung, fürs Reinhören und vor allem für all die Menschen, die den Podcast inhaltlich und persönlich mit Beiträgen bereichern.
Bis dahin mit den besten Grüßen von der VEM aus Wuppertal.